Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Noch ist es Zeit, aber es ist höchste Zeit, Besinnung zu üben und dem Irrwahn zu entfliehen, als ob es einem Volk möglich sein könnte, für alle öffentlichen und privaten Zwecke in allen Lebensbereichen des Einzelnen und der Nation mehr verbrauchen zu wollen, als das gleiche Volk an realen Werten erzeugen kann oder zu erzeugen gewillt ist. Das ist ein Zitat, und zwar ein Zitat von Ludwig Erhard. Das hat er vor genau 60 Jahren gesagt, und zwar im Radio. Fernseher hatten damals halt noch nicht alle, und auch das hat sich dann nicht zuletzt dank ihm geändert. Denn er gilt ja vor allen Dingen als der Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Und wie das zu solchen Äußerungen passt, das fragen wir jetzt Nico Pech. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Siegen und renommierter Vertreter der Postwachstumsökonomik. Schönen guten Morgen, Herr Pech.
Guten Morgen.
War das denn, wenn man es mal im Gesamtkontext mit diesem Mann sieht, war das damals wirklich ein Aufruf zur Mäßigung?
Naja, was Ludwig Erhard vorschwebte, war die Vermeidung einer Überhitzung der Konjunktur. Es ist ja so, dass wenn alle Produktionsaggregate ausgelastet sind und dann die Nachfrage weiter wächst, dass dann eine Inflation droht. Und dann zählt es zu den konjunkturpolitischen Maßnahmen, die Wirtschaft tatsächlich vorübergehend etwas zu dämpfen. Also den Gürtel enger zu schnallen, wie Ludwig Erhard sich auszudrücken pflegte, diente also nicht unbedingt dazu, den Lebensstil der Menschen zu reflektieren und darüber nachzudenken, innerhalb materieller Grenzen zu bleiben, sondern es war eine vorübergehende Maßnahme, um eben eine Inflation zu vermeiden. Und dementsprechend wurde Ludwig Erhard für diese Äußerung, die natürlich nicht besonders populär rüberkam, auch nicht gesteinigt, weil die Menschen wussten, dass nach dieser vorübergehenden Therapie oder Inflationsvermeidung das pralle Leben natürlich weitergehen soll.
Sind wir heute in einer Lage, wo man sagen muss, wenn wir heute Mäßigung fordern, wer auch immer, aber gerade ein Politiker oder eine Politikerin, dann kann man den zweiten Teil den Leuten nicht mehr versprechen?
Ja, das ist genau die Situation. Angesichts des Klimawandels und anderer ökologischer Verwerfungen würde Mäßigung heute bedeuten, generell, also auch langfristig, unseren Lebensstil in Frage zu stellen, weil wir eben brutal über unsere Verhältnisse leben. Nicht etwa nur, weil eine Inflation droht, sondern weil einfach der Verlust der ökologischen Lebensgrundlagen droht.
Nun haben wir aber doch die Erfahrung machen müssen, dass der Klimawandel, das Artensterben und zum Teil selbst wirtschaftliche Gründe die Leute nicht so richtig zu einem Umdenken bewegen. Ich habe den Eindruck, vielleicht, so schrecklich dieser Krieg ist, könnte der Ukraine-Krieg das bewirken. Was halten Sie davon, wenn Leute heute sagen, ich komme mit 2 Grad weniger in der Wohnung aus, um ein bisschen die Macht von Wladimir Putin zu schmälern?
Ja, viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben ja den Verdacht, dass es die Krisen sein werden, die zum Meister der Transformation oder auch eben zum Wandel in Richtung Nachhaltigkeit werden. Dazu zählt dann nicht nur die tragische Ukraine-Krise, naja, Krise, es ist ein Krieg. Krise ist ja eine Verharmlosung, sondern selbstverständlich auch die anderen Knappheitskrisen, die sich im Gefolge der Lehman Brothers und der Corona-Krise, da darf man dann von Krise reden, ergeben haben. Ja, auch der Brexit oder die Instabilität der europäischen Finanzarchitektur, all dies zählt dazu, dass die Verletzlichkeit, man spricht auch von sogenannter Vulnerabilität, unserer Lebensweise gestiegen ist. Und da ist es dann natürlich eine Vorsorgemaßnahme, sich möglichst unabhängig zu machen. Das gilt für die Gesellschaft als Ganzes, aber auch für ein einzelnes Individuum, das ja immer Angst davor hat, nicht in der Lage zu sein, die Aufrechterhaltung eines bestimmten Lebensstils zu finanzieren, wenn Krisen eintreten. Je unabhängiger ich aber bin und je weniger ich brauche, desto weniger angreifbar bin ich eben auch, wenn Krisen eintreten. Und das kann für viele Menschen ein stärkeres Motiv sein, die Ansprüche zu mäßigen, als der Klimawandel.
Aber ja möglicherweise nicht für die Politik. Wir haben ja gesehen, wie ein grüner Wirtschaftsminister gerade am Wochenende in Katar war. Klar, sagt auch dazu, wir wollen da auch, was erneuerbare Energien angeht, ein bisschen zusammenarbeiten. Aber erstmal wollen wir ja Flüssiggas haben als Ersatz für das Putin-Gas. Und auch in vielen anderen Dingen sehe ich im Moment eher so den Versuch, im wahrsten Sinne des Wortes gleichwertigen oder meinetwegen auch gleich schädlichen Ersatz zu beschaffen.
Na, die Politik ist in ihrem Handeln wie so eine Titanic, hat also einen unglaublich langen Bremsweg. Das heißt, die politische Kultur in Deutschland besteht in einem Überbietungswettbewerb. Die Parteien wetteifern eben darin, den Menschen immer mehr Geschenke oder immer mehr Gefälligkeit zu unterbreiten im Hinblick auf das Angebot. Fürchtet euch nicht, konsumiert weiter, fliegt weiter, esst weiter, baut weiter und wir werden schon dafür sorgen, dass wir über technische Innovation oder über die Erschließung neuer Bezugsquellen das alles in irgendeiner Form ermöglichen. Und da unterscheiden sich die Grünen überhaupt nicht von den anderen Parteien. Im Gegenteil, die Grünen stehen immer so ein bisschen unter dem Zwang, zu zeigen, dass sie ja auch Wirtschaftswachstum können, dass sie Technologie können, dass sie Globalisierung können, weil man ja sonst die Grünen oft auch als Müsli- oder Verbotspartei gebrandmarkt hat. Und es könnte sein, dass das der Grund dafür ist, dass Herr Habeck also noch Technologie- und Wachstumsgläubiger ist als manche seiner Vorgänger.
Wir haben jetzt beide, auch wegen Ludwig Erhard, der den Anlass bietet für unser Gespräch heute, über Mäßigung gesprochen, dieses Wort benutzt. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, bei dem, was Sie jetzt auch gerade nochmal gesagt haben, ohne tatsächlich Verzicht, ohne wirklich, ja, auch Umstellung und Verzicht auf Gewohntes, das wir für ganz selbstverständlich halten, ich will gar nicht von Luxus reden, wird es gar nicht gehen. Da kann uns auch die Technik, da kann uns auch eine grüne Revolution nicht helfen.
Es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit ein Beispiel dafür gegeben, dass technischer Fortschritt vermocht hat, ein ökologisches Problem zu lösen. Wenn wir alle schädlichen oder nicht erwarteten Nebenwirkungen der dabei zum Einsatz gelangten Technologie einbeziehen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die langsam aber sicher durchsickert. Nur die Politik wagt es noch nicht, diese Erkenntnis auszusprechen. Aber ich denke, auch das ist nur eine Frage der Zeit. Und in der Tat, dann ist es kein ethischer Amoklauf oder Appell, sondern dann ist es billige Mathematik, dass einfach nur noch die Reduktion unserer Ansprüche hilft. Nur würde ich das nicht Verzicht nennen. Erstens, wie kann ein Mensch auf etwas verzichten, was ihm oder ihr auf Basis plünderungsfreier Arbeit niemals zugestanden haben kann. Unser Wohlstand ist nicht das Resultat unserer Arbeit, sondern das machen die Maschinen. Und die Maschinen, die brauchen eben ökologische Ressourcen. Zweitens, wir haben bei allem Reden über eine ökologische Krise und auch über Knappheitskrisen im Gefolge des Kriegs in der Ukraine und so weiter, haben wir auch eine psychologische Wachstumskrise. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, all diesen Wohlstand so aufzunehmen und auszuschöpfen, dass die Lebenszufriedenheit oder Lebensqualität der Menschen im Durchschnitt noch steigt. Wir sind so gestresst und reizüberflutet, teilweise überfordert, steuern auf einen Konsumburnout zu, dass es um eine Befreiung vom Überfluss geht und nicht um Verzicht. Das heißt, die Logik des menschlichen Glücks, auch aus ökonomischer Sicht, kann nur darin bestehen, sich auf das zu konzentrieren, was Mann oder Frau überhaupt stressfrei aufnehmen kann. Und das ist verrückt. Ausgerechnet Ludwig Erhard hat doch in seinem Klassiker Wohlstand für alle, der ja Mitte der 1956 war es, erschienen. Es hat ganz zum Schluss gesagt, wenn denn alle materiellen Bedürfnisse der Menschen so halbwegs befriedigt sind, dann wäre es doch sinnvoll, dass weiterer Fortschritt, der in der Ökonomie eintritt, eher dazu genutzt wird, dass die Menschen bei gleichem Wohlstand weniger arbeiten, als jetzt noch mehr Wohlstand zu wollen. Also das ist interessant, dass Ludwig Erhard das damals schon gesehen hat.
Interessant, dass wir jetzt auch wieder auf ihn zurückkommen und, glaube ich, das Bild vom Vater des Wirtschaftswachstums und des Wirtschaftswunders nicht beerdigen, aber doch vielleicht ein bisschen modifizieren müssen in unserer Erinnerung. Der Wirtschaftswissenschaftler und Experte für Postwachstumsökonomik Nico Pech war das im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.